Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Das Leben ist einzigartig. Entdeck es mit jedem Kilometer.
Heute bei Apropos Rammstein und Row Zero. Die deutsche Gruppe Rammstein ist bekannt für ihre Bühnenshow. Für brachiale Musik.
Du auf dem Schulhof, ich zum Töten bereit.
Für übersexualisierte Texte.
Ich schau dir tief in das Geschlecht und die Knie werden weich. Tausend Nadeln.
Rammstein und ihre Leitsänger, der Till Lindemann, bewegen sich seit Jahren im Grenzbereich. Von allem.
Komm her, du willst es doch auch. Sex!
Jetzt sieht es so aus, als ob der Sänger die Grenzen beschritten hat. In den letzten Tagen haben sich immer mehr Frauen gemeldet, die im Lindemann für Sex regelrecht zugeführt worden sind.
Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde. Wurde gesagt, ich gehe zu ganz normal Afterparty. Nichts wurde mir davon gesagt, dass ich irgendwie mit einer Umkleidekabine mit zwei Couches und Alkohol mit meinem Handy abgegeben, mit irgendwie von Till Lindemann ausgesucht werden sollte. Ich wurde hierher geholt, nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken.
Wir reden heute apropos über die schwierige Groupie-Kultur, über Draw Zero und über sexuelle Gewalt im Musikbusiness. Und zwar machen wir das mit Jakob Piazza von der Süddeutschen Zeitung, der den Fall von Rammstein und dem Till Lindemann maßgeblich recherchiert hat. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Jakob.
Hallo, grüß dich.
Jakob, für alle, die noch nie an einem Rammstein-Konzert gesehen sind, was passiert dort?
Man erlebt da ja wahrscheinlich wirklich gerade die aktuell größte Show der Welt. Also was ich jetzt einerseits im Umfang dessen meine, was da passiert. Riesenbühne, Monsterstahlkonstruktionen, sehr, sehr hohe Säulen, Bildschirme. Dann gibt es aber während des Konzerts eine gigantische Feuershow, immer wieder Flammenwerfer und Fontänen von überall. Und dazu halt diese Musik, die jetzt mal alle Vorwürfe und alles beiseite genommen, schon einfach für das, was sie sein will, fantastisch ist. Man kann die, glaube ich, nicht mögen, aber das, was die machen wollen, das, was diese Band da tun will, tut sie einfach fantastisch. Dieser Industrial Metal, diese brachialen Gitarren, dieser Marschschritt-Rhythmus, der aber irgendwie trotzdem groovt, so, das ist sehr, sehr, sehr gut, was die da musikalisch tun. Und die Show macht alles noch mal größer und besser und verrückt, wirklich. Also, gigantische Show.
Es ist brutal in jeglicher Hinsicht, oder?
Ganz genau, ganz genau. Irre martialisch, aber darin natürlich wahnsinnig exakt choreografiert auch und so. Ne? Also das ist mehr Ballett als Rockshow.
Zuschauerinnen und Zuschauer von diesen Konzerten sind nicht alle gleich nah an der Band. Wir wissen jetzt seit ein paar Tagen, es gibt, also du weißt es vielleicht schon länger, ich weiß es seit ein paar Tagen, es gibt eine sogenannte Row Zero. Was ist das genau und wie kommt man dort rein?
Die Row Zero ist der Bereich vor der ersten Reihe. Die hat, so sagt es die Band, und das ergibt, glaube ich, auch Sinn, erstmal auch einen ganz praktischen Nutzen, nämlich noch ein bisschen Abstand zwischen Fans und diese Feuershow zu bringen. Und darüber hinaus ist die Row Zero aber auch eine Institution, in der oder in die Fans gebracht werden, weibliche Fans nahezu ausschließlich, um ja eben dieser Show noch näher sein zu können, um der Band noch näher sein zu können, und verbunden mit der Option, auf eine oder mehrere der Partys zu kommen, die um die Konzerte herum stattfinden. Es gibt eine Pre-Party, es gibt eine After-Party, es gibt, so hört man das zumindest von vielen, vielen Frauen, dann auch noch eine separate Party von Till Lindemann, dem Sänger. Und wie kommt man da rein? Es gibt, so wird das erzählt und so stellt sich das in unseren Recherchen auch da ein Casting-System, kann man nicht anders sagen. Es gibt eine Frau, Alena M. Heißt die, eine Russin, bei der man sich per Textnachricht meldet, Fotos schickt und die einen dann aussucht. Und dann gibt es aber vor Ort auch noch Menschen, die offensichtlich dann noch eine, indem sich die Frauen in einer Reihe aufstellen und gefilmt werden und gefragt werden, wer noch nie bei einem Rammstein-Konzert war und oder zumindest noch nie auf so einer Party, und daraufhin dann offensichtlich weiter ausgewählt werden, hinter die Bühne zu dürfen. Und offensichtlich auch unter die Bühne, oder zumindest gibt es auch diese Erzählung, dass eine dieser Frauen während des Konzertes, es gibt da einen Block, wo der Deutschland-Remix läuft und Till Lindemann die Bühne verlässt, und es gibt zumindest Vorwürfe, die sagen, dass ihm dann Frauen zugeführt werden, mit denen er unter der Bühne während dieses Remixes verkehrt. Das ist unter anderem das, was Shelby Lynn erzählt hat, die mit ihrem Post diese ganze Geschichte losgetreten hat.
Mit dem Casting-System und mit den Privatpartys von Till Lindemann sind wir mit in dem Bereich, wo es darum geht, wo Grenzen eben überschritten worden sind. Was wird ihm konkret vorgeworfen?
Vielleicht vor den Vorwürfen, es gibt da so ein komplettes Spektrum. Bei uns haben sich sehr viele Frauen auch gemeldet, die gesagt haben, sie waren auf diesen Partys, sie waren auf seiner Party, sie waren mit ihm im Hotel, sie hatten Sex mit ihm und er sei ein perfekter Gentleman gewesen und das seien tolle Nächte gewesen. Und es gibt aber auch Frauen, die uns erzählt haben, dass sie ab einem bestimmten Punkt Erinnerungslücken haben. Eine davon sagt, sie habe viel getrunken, aber sie habe komplette Aussetzer und sei irgendwann aufgewacht im Hotelzimmer und Lindemann sei auf ihr gelegen und habe innegehalten und hätte sie gefragt, ob er aufhören solle. Und sie wusste nicht mal, womit er überhaupt aufhören soll. Shelby Lynn, das kann man, glaube ich, so erzählen, weil sie es selbst sehr öffentlich erzählt, geht davon aus, dass man ihr was ins Getränk getan hat. Sie sagt, sie hätte nicht genug getrunken, um Ausfallerscheinungen zu haben, und sei aber während des Konzerts völlig neben sich gestanden, alles verschwommen, alles blurry, sei ins Hotel, sie hat da nicht geschlafen, sei ins Hotel, habe dort Schüttelfrost gehabt, sich ständig übergeben, wahnsinnige Magenprobleme. Die geht davon aus, dass ihr Drink spiked wurde, also mit irgendwas versetzt. Das ist logischerweise nicht bewiesen, ganz wichtig. Das sind Behauptungen. Ja, und dann gibt's halt diese ganzen Grauzonen dazwischen, wo Frauen nicht explizit widersprochen haben, Sex mit Lindemann hatten, nicht explizit widersprochen haben, im Nachhinein aber gesagt haben, sie fühlen sich extrem unwohl damit. Sie haben das Gefühl, das sei sehr wohl eine Form von Machtmissbrauch gewesen. Sie hätten sich in der Situation wiedergefunden, in der sie in ihrem Gefühl auch nicht hätten Nein sagen können oder nur sehr schwer. Also dieser wahnsinnig juristisch auch natürlich wahnsinnig schwer aufzuarbeitende Graubereich, in dem man da landet, wenn man, und das ist vielleicht, was man da berücksichtigen muss, eben diesen, muss man wirklich so nennen, Casting-Prozess durchlaufen hat. Das ist ja ein Mehrstufen-Prozess. Und für jeden Schritt hat man schon mal Ja gesagt oder nicht Nein. Also willst du auf die Party, willst du was trinken? Angeblich werden da auch Drogen angeboten. Willst du noch auf die andere Party kommen? Ne? Immer wieder hat man Ja gesagt oder nicht widersprochen und plötzlich ist man in so einer finalen Situation und mit meinem psychologischen Laienverstand zumindest stelle ich mir vor, dass es halt mit jedem Schritt auch wirklich immer noch mal schwieriger wird, da Nein zu sagen, wenn man eben auch nach Sex gefragt wird.
Dass wir das alles wissen, hat mit der Shelby Lynn zu tun, das ist schon zweimal erwähnt. Wer ist sie und wie hat sie die Vorwürfe ans Licht gebracht?
Shelby Lynn ist eine Irin, lebt in Nordirland. Ich glaube, genauer sollte man es nicht sagen. Weiteres Umfeld von Belfast ist 24. Und seit sie 15 ist, hat sie erzählt, Rammstein-Fan, war auf dem Konzert der aktuellen Tour in Vilnius. Da soll sich das zugetragen haben mit dem Drink, von dem sie vermutet, dass ihr was reingetan wurde. Sie ist übrigens auch, sagt sie in ihren Posts, hat sie uns auch erzählt, eine von den Frauen, die während der Show hinter die Bühne gebracht wurden und die es dort aber geschafft hat, Nein zu sagen, was Lindemann auch akzeptiert haben soll. Er sei zwar sehr wütend geworden, aber dann einfach gegangen. Und sie hat das Ganze losgetreten mit einem Post auf Instagram und vielen, vielen Folgeposts, woraufhin sich bei ihr wahnsinnig viele Frauen, Menschen gemeldet haben und ihr ähnliche Geschichten erzählt haben. Und seitdem veröffentlicht sie regelmäßig Stories, Tweets mit Screenshots zum Thema, zum Castingsystem, zu der Frau, die die Frauen auswählt. Ja, all diese Geschichten.
Es ist ja verrückt, dass ihm Till Lindemann jetzt all die Sachen vorgeworfen werden, die er selber in seinen Liedern und Text und Gedicht ganz öffentlich davon fantasiert hat, oder? Er hat immer wieder davon gesungen, Frauen Gewalt anzutun. Und es gibt auch Gedichte, wo er genau so Sachen tut, sich vorstellen.
Da ist man natürlich mittendrin in den großen Pop-Festspielen, den Menschen von der Kunstfigur zu trennen. Mhm. Klar, mit den aktuellen Veröffentlichungen bekommt das irgendwie nochmal einen anderen Twist womöglich, aber grundsätzlich gilt natürlich in der Kunst, nur weil jemand über sowas schreibt, über sowas fantasiert, heißt das nicht, dass er das auch macht. Ne? Also es gibt ja unzählige Schriftsteller, die sich ihre Gewalt vorstellen können. Ne? Also Bret Easton Ellis zerstückelt vermutlich auch keine Frauen, nur weil er in American Psycho davon schreibt. Ne? Also man muss da, glaube ich, sehr aufpassen. Klar, es gibt diese Texte, es gibt dieses Gedicht über Rohypnol im Wein, aber erstmal ist das Rollenprosa. Das ist ein lyrisches Ich. Und ob und wie sich das mit dem Menschen deckt, das wäre, glaube ich, völlig unzulässige Spekulation.
Hätte sich denn der Mensch Till Lindemann schon gemoldet zu all diesen Vorwürfen?
Seine Band hat zwei Statements rausgegeben. Das erste sagte sinngemäß, das stimmt alles nicht und uns ist nichts zu irgendwelchen Ermittlungen bekannt. Das enthielt auch noch einen Kommafehler und sagen wir mal so, es wirkte jetzt nicht wahnsinnig mitfühlend. Man könnte gelernt haben, wie man sowas geschickter formuliert. Und dann gab es einen zweiten Post auf Instagram, der im Ton anders war. Da ging es darum, dass sich die Fans sicher fühlen sollen. Die Band bittet auch darum, die Menschen, die jetzt Vorwürfe erheben, nicht vorzuverurteilen. Zumindest das ist eine Nachricht, die wichtig ist, weil den Menschen, die Vorwürfe erheben, wirklich grausige Nachrichten natürlich eintrudeln, bis hin zu Morddrohungen und Todeswünschen und so. Und gleichzeitig bittet die Band aber auch darum, selbst nicht vorverurteilt zu werden.
Gibt es jetzt eine Untersuchung von der Band aus?
Ja, die Band hat ein paar Schritte eingeleitet. Es gibt ein, wie sie das selbst nennen, oder wie man aus dem Umfeld der Band zumindest hört, wohl ein Compliance-Verfahren. Es gibt eine Mail-Befragung unter Crewmitgliedern und man hat eine Kanzlei beauftragt, die man namentlich allerdings nicht nennt, die dieses Verfahren leiten soll, um aufzuklären, was da passiert sein könnte. Und man sagt zumindest, dass mit Ergebnissen irgendwann jetzt nach den München-Konzerten zu rechnen sei, was bei einem Tourapparat von, ich glaube, 250 Menschen, die da alleine der Kerncrew unterwegs sind, plus nochmal ungefähr 250 Arbeitskräfte vor Ort, plus Band, plus Management und so. Naja, also es wirkt wie ein sehr ambitioniertes Projekt, sagen wir mal so. Ne? Also in ein paar Tagen mit so vielen Leuten geredet zu haben und aussagekräftige Ergebnisse zu präsentieren, das ist auf jeden Fall ambitioniert. Darüber hinaus ist die Row Zero angeblich, hört man aus der Band, nicht abgeschafft. Es gibt die noch, um eben die Distanz zur Feuershow zu bekommen, aber da sind jetzt wohl irgendwie nur Security-Leute drin und Familienmitglieder und Vertriebspartner und sowas. Angeblich keine Frauen mehr. Und man will, wie es so schön heißt, ein Awareness-Team einsetzen, das sich im Publikum verteilt und an das man sich wenden soll, wenn man irgendein Anliegen hat.
Wir sind zurück nach der Werbung.
Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt, in der grossen Skoda Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig. Entdeck's mit jedem Kilometer.
So weit, so gut. Komm, wir werden ein bisschen allgemeiner. Bis heute reden wir recht gedankenlos über die Groupie-Kultur, wo sexualisierte Gewalt in der Musikszene ein bisschen verharmlost. Kannst du mir sagen, wie die Kultur überhaupt entstanden ist?
Ich vermute mal, das ist ein Thema, das würde mehrere Bände füllen, vermute ich mal. Ich versuche es mal kurz und dafür auch ein bisschen polemisch. Die ist ganz banal entstanden aus einer sexistischen Gesamtwelt, aus einer Welt, in der früher wahrscheinlich noch mehr einfach nur Männer agierten, gearbeitet haben und das Geld heimgebracht haben und so also auch in der Musikindustrie. Es gab halt in der Hauptsache männliche Musiker, männliche Studiobetreiber, männliche Plattenchefs, Männer waren Stars und wurden dann in der Folge irgendwann gefährlichere Stars, aufwieglerischere Stars, auch auf eine ganz spannende Art. Ne? Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen da die Stones als Beispiel, nicht weil die jetzt irgendwie besonders verdächtig wären oder verdächtiger zumindest als alle anderen, aber weil sie einfach die Größten in diesem Spiel waren, ne? Die gefährliche Band, die Ruch um sich hatte, die sich aufgelehnt hat gegen die Spießigkeit einer Zeit und die dadurch natürlich auch Sexobjekte wurden auf eine Art, eh klar. Und in dieser ganzen Welt, ich würde behaupten, noch extremer dann eben als in der restlichen Welt, sind Frauen A, immer eher Objekt gewesen und nicht Subjekt, also nicht Handelnde, sondern Dargestellte, Umworbene. Und wo sie handelnd waren, und da kommen wir zu den Groupies, taten sie das über körperliche Reize und sowas.
Hat es einen Moment in der Kultur gegeben, wo es auch um weibliche Selbstermächtigung gegangen ist? Im Nachhinein gibt es ja auch Leute, die auch wie das ein bisschen rausstreichen.
Noch so ein schwieriges Feld. Ich möchte keiner Frau in dem Fall ja vor allem absprechen, dass das nicht möglich ist, sowas selbstbestimmt zu tun. Das geht auf eine Art wahrscheinlich sogar auch consensual und auf Augenhöhe. Und es gibt viele, viele Frauen in der Groupie-Historie, die Bücher veröffentlicht haben, über die Filme gedreht wurden, Uschi Obermeier zum Beispiel, die für sich verbuchen, dass sie die eigentlich Aktiven und die eigentlich Handelnden waren und die ganzen Musiker quasi als Beute angesehen haben. Und es wäre, glaube ich, völlig vermessen und auch wieder sexistisch zu behaupten, dass das nicht stimmen kann. Es gibt nur zwei Sachen. Es bleibt halt trotzdem Aktion über Verführung und über den eigenen Körper und das hat mein Kollege Joachim Henschel sehr, 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 sehr toll dargestellt, finde ich. Man hört natürlich auch nur die Geschichten von den scheinenden Beispielen. Und bislang zumindest haben halt die Frauen, die schlimme Erfahrungen gemacht haben, keine Buchverträge dafür bekommen oder lange Zeit zumindest nicht. Also man hat da, glaube ich, schon auch so einen Bias in der Darstellung und in dem, was man so hört.
Hm. Du hast auch einen sehr gescheiten Text darüber geschrieben, und zwar hier drüber, warum es in der Musik keine echte MeToo-Bewegung gibt. Kurz zusammengefasst, warum ist das so?
Ich würde behaupten, eben weil die Musikindustrie noch mehr als die übrige Welt, vermutlich sogar mehr als ein durchschnittlicher DAX-Konzern, in denen ja auch viel einfach noch nicht gut läuft, von einem relativ unbestreitbaren Sexismus geprägt sind. In ganz banalen Dingen wie, es sind halt eben einfach die Labelchefs Männer, es sind quasi alle Festivalleiter Männer, die meisten Musiker Männer, es sind die meisten Techniker Männer. Das heißt, man ist da wahnsinnig unter sich. Ja, weil es ist halt dieses Phänomen, das man, glaube ich, auch bei sich selbst kennt. Als Mann, glaube ich, nimmt man Männer wahrscheinlich eher wahr, wenn es um professionellen Kontakt geht. Ich habe das bei mir selbst mal gemerkt. Ich bin mal in einen Plattenladen, ich habe einen Plattenspieler neu bekommen und bin mit meiner Frau in einen Plattenladen. Und wir haben gesagt, komm, wir kaufen uns jetzt mal einen Schwung von tollen Künstlern, die wir so mögen. Oder ich habe das vor allem gesagt, so ich will jetzt mal so einen Schwung an Platten von Künstlern, die ich mag. Und dann stand ich am Ende mit diesen, ich glaube, 10 Platten haben wir gekauft zu Hause und habe festgestellt, dass unter den 10 Platten eine Frau war. Also dieser ganz banale Prozess. Und dann ist es aber eben natürlich eine wahnsinnig sexuell aufgeladene Branche, zumindest wenn es ums Live-Geschäft geht. Und da kommen wir dann halt eben in diese ganzen anderen Fälle rein, in denen, ja, ich glaube, man schon auch aktiv und männerbündisch weggeguckt hat, in denen sich aber einfach eine Norm etabliert hat über die Jahrzehnte, die wir jetzt erst langsam hinterfragen. Ich glaube, dass gerade was diese Groupie-Kultur betrifft und auch was das Verhalten von Männern und auch von Stars da betrifft, gerade eine Umdeutung erfährt und Verhaltensweisen und Machtverhältnisse, die lange als normal galten, jetzt eben da hinterfragt werden. Und ob sich damit was ändert, weiß ich nicht. Aber das, glaube ich, passiert gerade.
Sie haben ja nicht nur normal gehalten. Es ist ja sogar so gesehen, das habe ich auch in deinem Text gelesen, dass es Theorie gibt, dass Künstler, die besonders aggressiv gegen Frauen vorgegangen sind, zum Beispiel im Hip-Hop, auch besonders erfolgreich gewesen sind.
Es gibt da einen ganz schlauen Text und sehr verstörenden Text auch, der sinngemäß heißt, wie der Hip-Hop seine gewalttätigen Stars belohnt, indem die Autorin zusammengetragen hat, zumindest mal eine Korrelation zwischen Erfolg und, ich sag mal salopp, Wikipedia-Einträgen unter dem Begriff Controversy, in dem es ja dann irgendwie doch oft um Gewalt, auch um explizit sexualisierte Gewalt gegen Frauen und so geht. Und sie weist da relativ gut nach, finde ich, dass es eben diese Korrelation gibt, dass Künstler, die Polizeiakten haben, die gewalttätig waren, auch und vor allem gegen Frauen, und damit sehr explizit hausieren gehen, erfolgreich sind, besonders erfolgreich, auffallend erfolgreich. Und die Theorie dahinter ginge womöglich so, also zumindest im Hip-Hop ist ja das Narrativ, dass das Outlaws gibt, des Pimps, des Verbrechers, des Dealers, der sich aus dem Nichts hochgearbeitet hat. Man prahlt da mit einer gewissen Gefahr, eben auch mit einer gewissen Gewaltbereitschaft, auch mit einer gewissen Verachtung gegen Frauen eben, ne? Der Pimp, der Zuhälter, der Frauen auf den Strich schickt und für sich arbeiten lässt. Und das hat sich zumindest im Hip-Hop zu einer Heldensaga entwickelt, die Ausdruck von diesem schrecklichen Begriff Authentizität zu sein scheint. Man hält solche Künstler also für glaubwürdig. Man glaubt denen, dass sie erlebt haben, worüber sie rappen, und kauft dann offensichtlich ihre Platten mehr und geht mehr auf ihre Konzerte.
Was gibt denn dir Zuversicht, dass jetzt trotzdem eine Umdeutung stattfindet, gerade was sexualisierte Gewalt in der Musikszene angeht?
Naja, es gibt jetzt einfach zumindest mal mehr Berichte in Medien, die die das Verhältnis diskutieren, die sich Gedanken machen und dabei aber auch die eigene Rolle reflektieren. Es gab den Fall des Arcade Fire Frontmans zum Beispiel, wo viele Medien diskutiert haben, was ist das eigentlich für ein Verhältnis Star und Fan? Kann es zwischen einem, der angehimmelt wird und einem, der anhimmelt, Augenhöhe geben? Wie consensual kann Sex da sein? Womit nicht gesagt ist oder nicht gesagt sein soll, dass das nicht consensual sein kann, aber es ist zumindest was anderes, als wenn zwei Menschen sich auf der Arbeit kennenlernen und beide zumindest die gleiche Position ungefähr haben und keiner der Chef des anderen ist oder sich in einer Bar kennenlernen oder auf Tinder oder was weiß ich was. Ne? Also es ist halt, es ist da jemand, der bewundert und jemand, der im Zentrum dieser Bewunderung steht. Das ist einfach ein Ungleichgewicht erstmal und darüber wurde viel, viel nachgedacht. Ich habe auch das Gefühl, dass auch Protagonisten dieser Szene da jetzt anfangen, zumindest neu drüber nachzudenken. Ich habe mit ganz vielen Veranstaltern und Bookern und Managern geredet, denen man anmerkt, dass sie schon gerade noch mal reflektieren, so was passiert da in ihrem Wirkbereich eigentlich gerade und ist das richtig, ist das normal, warum hat sich das so etabliert? Aber ja, es scheint wie immer bei sowas natürlich schon auch ein Prozess zu sein, wenn überhaupt.
Der Prozess könnte auch das Ende sein vom beliebten Vorwurf, den man häufig hört, dass die Frauen eigentlich wissen, auf was sie sich einlassen, oder?
Ja, den Vorwurf gibt's. Und mein Gott, ja, man tut sich da, glaube ich, wahnsinnig leicht, wenn man vor allem nachdem man solche Geschichten gehört hat, sagt, wie naiv könnt ihr denn sein? Und dazu kann man erstmal, glaube ich, Grundsätzliches sagen, nämlich, ich glaube, es gibt auf dieser Welt schon ein Recht, naiv zu sein oder meinetwegen auch dumm oder sorglos. Und das etabliert aber kein Recht zum Machtmissbrauch. Mal vorsichtig formuliert. Also das vielleicht mal ganz grundsätzlich vorweg. Und dann aber, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ist das ja keine 1-0-Entscheidung, die man irgendwie ausgeruht und mit Abstand trifft, sondern es ist wie immer im Leben eine Folge von vielen kleinen Entscheidungen, die am Ende dann halt bei einem Ziel rauskommen.
Ich war im Juni 2022 beim Rammstein-Konzert und wurde dort
Ich finde, die YouTuberin Kyla Schicks hat das zumindest den Teil wahnsinnig gut dargestellt.
Wir kommen bei dem Konzert an, haben Spaß. Es war irgendwann eine Pause. Es kam eine Frau zu uns, die relativ jung aussah, super sympathisch, super freundlich, hat gefragt, hey, ich habe euch gesehen und ich wollte euch fragen, ob ihr zur Afterparty kommen wollt. Und ich habe dann erstmal gefragt, oh mein Gott, was für eine Afterparty? Weil ja, I work for Till. I just wanted to ask, it's gonna be so much fun if you want to come to the Afterparty. Natürlich, wenn man hört, eine coole Afterparty, hört sich ja erstmal geil an. Dann sind wir mit ihr so eine Treppe runtergelaufen. Da lief Musik, da waren Lichter, das sah einfach aus wie eine ganz normale Afterparty. Das war die normale Afterparty, auf die ich und Lena dachten, dass wir jetzt gehen, weil uns das kommuniziert wurde. Und dann bin ich da halt hingelaufen, wollte mich beim Covid-Test anstellen. Diese Aline hat uns so da weggezogen und war so, no, you're coming over here, just wait. Also wir gehen da lang, werden durch diese Afterparty eskortiert, durch die ganzen Menschen und da war so eine fette graue Tür. Da ging es dann langsam los. Sag nicht jetzt, oh, warum?
Wie man einfach so als Prozess Schritt für Schritt nicht Nein sagt und dann irgendwann in einer Situation ist, in der man merkt, hier ist irgendwas ganz, ganz komisch und dann, glaube ich, braucht man wahnsinnig viel Lebenserfahrung und Selbstbewusstsein und Kraft, um dann zu sagen, so stopp, raus hier.
Weißt du nicht, was passiert? Ich habe sowas noch nie erlebt und das ist auch normal. Man geht nicht von solchen Erfahrungen aus. Und dann gehen wir da rein. Da kam ich wirklich in einen Angstzustand. Die Tür wird hinter uns zugemacht. Das war einfach wie so ein Umkleideraum bei so einer Sporthalle mit zwei schwarzen Ledersofas. Und auf diesen Couches saßen dann Mädchen, so 8 Mädchen, alle so nebeneinander aufgereiht. Die ganze Atmosphäre war seltsam. Es war stockstill in diesem Raum. Und auf einmal macht's Klick. Und ich denke mir so, Digga, das ist gerade gar nicht gut. Ich bin gerade in einer gar nicht guten Situation. In irgendeinem Raum mit zwei Couches, Alkohol und mit irgendeiner fremden Frau, die die ganze Zeit absichert, dass alles okay ist.
Da sind dann ja auch immer Menschen dabei, die sagen so, hey, und das ist eine Ehre, dass ihr hier sein dürft und ihr dürft Till Lindemann treffen und ihr könnt doch jetzt nicht einfach weggehen und keine Sorge, das ist alles in Ordnung, der ist ein Gentleman und so. Ne? Also das ist schon, ja, natürlich, klar, man weiß, was für Texte der schreibt und wie seine Musik ist und wie seine Show ist. Man hat aber natürlich auch wiederum gelernt, das ist auch das, was wir vorher schon gesagt hatten, dass man Mensch und Kunstfigur trennen muss und man hört ja auch immer, er sei ein super Gentleman und so. Ne? Also ja, bestimmt ist da irgendeine Form von Naivität, aber A, rechtfertigt die nichts und zweitens ist die lang nicht so brachial, wie man das im Rückblick mit dem Wissen von jetzt gerne behauptet.
Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde. Wurde gesagt, ich gehe zu ganz normalen Afterparty. Ich habe sichergestellt, da sind auch andere Leute. Ja, ist das eine normale Party? Ist das hier? Nichts wurde mir davon gesagt, dass ich irgendwie mit einer Umkleidekabine mit zwei Couches und Alkohol mit meinem Handy abgegeben, mit irgendwie von Till Lindemann ausgesucht werden soll. So, dieser andere war so, ja, das ist halt Rock'n'Roll. So, das ist der Lifestyle. Und ich war so, Digga, was für das ist so Rock'n'Roll? Ich wurde hierher geholt, nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken. So ein Scheiß. Da wusste ich, okay, ich muss hier sofort raus, bevor hier 60-jähriger Till Lindemann reinspaziert.
Kommen wir am Schluss zur Rammstein zurück. Diese Woche ist die Band in München, wo du wohnst. Nächste Woche spielt sie zweimal in Bern. Ist bei einem Konzert irgendetwas anderes, abgesehen von der Row Zero, die ein bisschen anders zusammengesetzt ist, wie du schon erwähnt hast?
Soweit ich weiß, ich war allerdings jetzt leider gestern auch nicht beim Konzert, weil ich zu spät von einer Recherche zurückgekommen bin. Soweit ich weiß, gibt es eben diese Awareness-Teams, die angeblich irgendwo rumrennen sollen. Es wurde behauptet, es würde keine Aftershow-Partys geben, gab aber offensichtlich wohl doch welche. Und ich glaube, sie haben unter anderem den Song Pussy nicht gespielt. Der sonst, glaube ich, ja doch ein sehr beliebter Programmpunkt war. Einer der Songs, die wahrscheinlich so mit am pornografischsten sind im Programm der Band.
Wo der Till Lindemann regelmäßig auf so einem riesen Penis reiten, glaube
ich,
oder?
Ich glaube, das ist dieser Punkt, genau. Der Schlagbaum muss oben sein und was mit Sauerkraut und so. Ich möchte es nicht zitieren müssen, wenn es nicht sein muss.
Danke für das Gespräch, Jakob.
Ich danke dir. Bis bald, hoffentlich.
Das war's gewesen mit der aktuellen Folge von Apropos. Heute zu Rammstein und dem Sänger Till Lindemann. Das war's gewesen mit dieser Woche. Apropos. Unsere Sendung wird moderiert von Miriam Gabatuder und von mir, dem Philipp Loser. Produziert werden wir von Laura Bachmann und dem Tobias Holzer. Euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao zusammen.
Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch.